Welche Agenda verfolgt der Westen mit Blick auf Ukraine und Russland? Eine durchaus berechtigte Frage, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut. Die Leitmedien berichten über neue Rückeroberungen seitens der ukrainischen Armee. Gleichzeitig wird Russland weiterhin als internationale Gefahr für ganz Europa dargestellt. Doch ist das tatsächlich so? Ich spreche darüber jetzt mit einem Mann, der sich in Sachen Geopolitik wirklich auskennt. Er war als Mitglied des Schweizerischen Nachrichtendienstes verantwortlich für die Truppen des Warschauer Pakts. Er war Geheimdienstbeauftragter der Vereinten Nationen in Afrika und auch Abteilungsleiter bei der NATO für politische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik. Ich begrüße ganz herzlich den Analysten und Autor Jack Bo. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Und besten Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Bo, um alle Stationen Ihrer internationalen Karriere aufzuzählen, bräuchten wir vermutlich eine ganze Sendung. Sie sind ein renommierter Militär- und Geheimdienstexperte. Deshalb zu Beginn mal folgende Frage. Welche militärische Gefahr geht Ihrer Meinung nach von dem Krieg in der Ukraine eigentlich für den Rest Europas aus?
Keine. Der Krieg zwischen Ukraine und Russland ist eine Angelegenheit, die mit Donbass zu tun hat. Das ist nicht einmal gebunden mit der NATO-Erweiterung. NATO-Erweiterung wurde immer von den Russen als eine außenpolitische Angelegenheit beziehungsweise ein Problem, der diplomatisch sollte geregelt werden. Das heißt, das, was wir sehen im Moment seit Februar, ist im Grunde genommen ein Problem der Ukraine mit ihrer russischsprachigen Minderheit und die entsprechende Sorge der Russen für diese Minderheit seit 2014. Ich erinnere, dass die ganze Problematik im Donbass und im Grunde genommen nicht nur im Donbass, aber auch im Krim und so weiter, wurde ausgelöst von dem Gesetz, der von den nicht gewählten Behörden nach dem Maidan in Februar 2014, diesen Gesetz für die Abschaffung des offiziellen Status der russischen Sprache in Ukraine. Das heißt, dass seit diesem Gesetz oder neue Gesetz im 23. Februar 2014 ist Russisch nicht mehr die Amtssprache oder die Sprache, die man in den Schulen lernt und so weiter. Und das hat im ganzen Süden von Ukraine, davon hat man natürlich kaum gesprochen, das hat eine Welle von Demonstrationen ausgelöst und damit mit der Repression von Kiew, das ist in einem Konflikt entwickelt. Und das hat zum Massaker die Gelegenheit gegeben in ganzem Süden des Landes. Und dann ist man am Februar dieses Jahres mit einer erhöhten Bedrohung, das heißt im Mitte Februar hat die Ukraine hat einen Angriff gegen Donbass vorbereitet und hat angefangen mit Artilleriefeuer diesen Angriff durchzuführen. Und dann hat Russland entschieden, sie würden militärisch antworten. Man muss sagen, dass dieser Angriff von Russland wurde vom OSZE-Beobachter notiert. Das ist gut dokumentiert, dass zwischen den 15. oder 16. Februar bis 22. Februar wurde eine Intensivierung von Artilleriefeuer gegen die zivile Bevölkerung von Donbass um ein Mehrfach von ungefähr 30 bis 40 Mal. Das entsprach übrigens ein Dekret vom Zelensky, der wurde im März 2021, wo er die Wiedereroberung von Krim und die südliche Teil des Landes wieder militärisch, nicht nur militärisch, aber auch militärisch gefordert hat. So, dass es alle Zeichen waren dafür ein Angriff und das ist jetzt die, was man gesehen hat im Februar, war die Antwort im Grunde genommen von den Russen zu dieser Bedrohung. Und das erklärt übrigens die Zielsetzung, die von Wladimir Putin am 24. Februar erwähnt worden ist. Das heißt, die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Bedrohung gegen die Bevölkerung des Donbass. So, es geht nicht um eine Besetzung oder die Eroberung von ganzen Ukraine, sondern die Zerstörung von den Kräften, die Zivilbevölkerung des Donbass bedrohte.
Aber wenn Sie sagen, dass ja von Russland aus eben keine militärische Gefahr für den Rest des Westens ausgeht. Schauen wir mal auf ein paar Zahlen. Im vergangenen Jahr hat Russland in etwa 70 Milliarden Dollar in sein Militär investiert. Die Rüstungskosten der NATO-Länder lagen da insgesamt bei über 1.170 Milliarden Dollar. Warum gilt denn Russland im Westen dennoch als so große Bedrohung?
Da würde man eine sehr lange Sendung machen, also vielleicht mehrere Stunden, weil die Amerikaner haben immer ein Bild des Russlands, Bild eines, ein Rivale, genau, und wollte diese Rivale entfernen. Das Gleiche übrigens passiert jetzt mit China. Amerika seit Anfangs der 90er Jahre hatte Gefühl, sie sei oder sei der Haupt, die große Macht der Welt und könnte damit ihre Ordnung an die ganze Welt imponieren und dadurch, weil es ist natürlich ein Land, der für Demokratie und bla bla bla, deshalb ihre Regeln wurden dann die besten und das gilt für die ganze Welt. Das ist ungefähr die Idee. Und deshalb in diesem Zusammenhang Rivalen militärisch gesehen oder militärpolitisch eigentlich, nicht so wirtschaftlich mit Russland und wirtschaftlich mit China, sind zwei Elemente, die USA stören seit 30 Jahren. Und man sieht seit Anfang der 2000er Jahren, eine Tendenz der Amerikaner, alle Sicherheitsabkommen, das heißt über strategische Waffen und so weiter, die haben sich ausgezogen von alle diese Verträge. Und das hat dann erlaubt, bereits unter George W. Bush und dann unter Obama und dann natürlich mit Trump, das hat erlaubt, die Stationierung von Raketen im Polen, in Tschechien und in Rumänien anzufangen. Die Amerikaner sagen, es sei defensive Waffen und das ist in Theorie so. Das Problem liegt darin, dass die Werfer für diese Raketen können auch Angriffswaffen schießen. Das heißt, aus der Sicht Moskau, weil Moskau ist jetzt nicht mehr geschützt von diesen Abkommen oder die strategischen Waffenabkommen, das heißt jetzt für Moskau, das ist so, sie können nicht wissen, welche Art von Raketen sind in diesen Werfer. Und das hat natürlich seit ungefähr 15 Jahren, das hat einige Diskussionen zwischen Moskau und Washington gemacht. Aber Washington sagt, nein, das sind nur defensive Waffen. Das Problem ist, strategisch, dann wenn man nicht weiß genau, was für Waffen sind in diesen Anlagen, dass Russland könnte, und das ist genau, was übrigens Wladimir Putin anschließend den Staatsbesuch von Emmanuel Macron im Anfang Februar dieses Jahres, das ist genau, was Wladimir Putin gesagt hat. Er hat gesagt, wenn man nicht weiß, was in diesen Anlagen sind, natürlich, es liegt der Risiko, dass Russland ist gezwungen, eine präemptive Schlag zu machen. Und das, so die Mangel an Transparenz über diese Anlagen kann zu Nuklearkonflikt in Europa führen. Dieses Problem im Kopf von Wladimir Putin, das ist etwas, das könnte diplomatisch und außenpolitisch gelöst werden. So, das, man muss das sauber trennen, mit was in Donbass im Moment passiert.
Geht es dem Westen denn eigentlich wirklich darum, wie es immer heißt, die Demokratie in der Ukraine zu verteidigen? Oder ist die Ukraine eigentlich eher ein Schachbrett der Großmächte?
Ja, das ist genau das Problem. So, wir wissen aus Berichten der RAND Corporation aus dem Jahre 2019 und man weiß auch durch ein Interview von Alexei Arestovich, das ist ein Berater von Zelensky, im März 2019, dass es war eine Idee der Amerikaner, die Ukraine dazu zu bringen, eine russische Offensive zu starten. Das heißt, Ukraine sollte eine russische Offensive provozieren. Und Arestovich übrigens in seiner Interview, Sie können die sehen auf YouTube, er sagt sogar, dass es sollte im 2021, 2022 geschehen. So, das ist nicht meine Erfindung, das wurde offiziell gesagt von den Berater von Zelensky. Und sehr vor kürzlich, vor einigen Tagen oder vielleicht eine Woche oder so, hatte ein anderer Berater von Zelensky gesagt, das ist Podolyak, er hat gesagt, dass tatsächlich hat Ukraine den Konflikt provoziert. Die Idee dahinten war, dass sobald Russland den Angriff ausgelöst hat, Russland würde mit so vielen Sanktionen bestraft, dass seine Ökonomie würde sofort zusammenbrechen. Und so hätte man, und das ist auch die Hypokrisie des Westens gegenüber Ukraine, weil man hat Ukraine glauben lassen, dass sie würden in dem Sinn nicht kämpfen, dass die Niederlage Russland würde kommen, ohne wirklich in einen Kampf einzugehen. Das ist genau der Grund, warum Zelensky fragt immer für weitere Sanktionen, immer noch Sanktionen und so weiter, weil das ist ein Versprechen, das er bekommen hat. Und er hat nie geplant, so lang zu kämpfen, im Grunde genommen. Die Problematik ist darin, dass den Westen hat Ukraine in diesem Problem gestoßen, ohne richtige Einschätzung der Widerstandsfähigkeit der russischen Wirtschaft. Und das heißt, dass Russland hat eine enorme Resilienz. Das wurde nach den Sanktionen in 2014, Russland hat bereits Sanktionen, wurde auch sanktioniert. Man weiß nicht genau warum, weil Russland war überhaupt nicht beteiligt in der ganzen Angelegenheit in Donbass oder in Ukraine, trotz allem, was man gesagt hat. Russland hat sich vorbereitet. Die haben erwartet, dass weitere Sanktionen kommen würden. Die haben ihre Wirtschaft robuster gemacht, sozusagen. Das heißt, mit den Schulden als Minimum zu kommen zu lassen. Das heißt, Russland ist einer der wenigen verschuldeten Land in der Welt. Und dadurch, die Sanktionen haben fast keinen Griff auf diese Wirtschaft. Dadurch, die andere falsche Einschätzung ist, dass in 2014 die Amerikaner haben bereits einige Sanktionen über Ölprodukten gemacht. Aber denn zumal die Ölprodukten waren am tiefsten Niveau bereits auf dem Markt. Und das hat natürlich in Russland in eine Schwierigkeit geführt. Am Beginn von 2022, die Lage war völlig anders. Nach den Coronavirus-Angelegenheit mit die Probleme der Logistik, die internationale Probleme der Logistik, den Preis der Ölprodukte ist bereits gestiegen. Das heißt, die Inflation, die man sieht heute bezüglich Ölprodukten, kommen nicht aus dem Krieg, sondern waren bereits da. Und wenn westliche Länder haben ihre Sanktionen implementiert, das hat die Reduzierung der Offerte das hat noch die Offerte reduziert, weiter reduziert. Und dann hat die Inflation explodiert. Und wir sind genau in dieser Situation. Russland hat nie bedroht, seine Öl- oder Gaslieferung zu benutzen für politische oder strategische Gründe. Die Europäische Union im Grunde genommen hat die Ölprodukte, Gas und so weiter instrumentalisiert, weil sie glaubte, dass es würde die Niederlage Russlands bringen. Und das ist offensichtlich nicht der Fall.
Aber da bekommt man doch irgendwie das Gefühl, dass beide Seiten, der Westen wie auch Russland, möglicherweise falschen Geheimdienst- oder Beraterberichten aufgesessen sind. Einerseits ist der Westen davon ausgegangen, dass die Sanktionen in kürzester Zeit Russland in die Knie zwingen werden. Auf der anderen Seite hatte man das Gefühl, dass Russland glaubt, innerhalb von wenigen Tagen militärisch bis nach Kiew vorrücken zu können. Wie glauben Sie, sind diese Missverständnisse oder falschen Annahmen zustande gekommen?
Nein, das ist nicht genauso. Erstens, man muss ganz klar sagen, die Russen haben nie gesagt, sie würden Ukraine übernehmen oder sie würden Kiew annehmen und so weiter. Die Zielsetzung war seit Anfang sehr klar. Es geht um Demilitarisierung und Entnazifizierung der Bedrohung gegen die Bevölkerung vom Donbass. Das heißt, es geht nicht um Land, es geht um Fähigkeiten. Das heißt, wenn man sagt, ja, die Russen, die gehen nicht vorwärts und so weiter. Im Grunde genommen, die können ihre Ziel erreichen, ohne vorwärts zu gehen. Solange die Ukrainer angreifen und werden zerstört, die Russen erfüllen ihre Ziele. Nehmen Sie die letzte sogenannte, also das war eine Gegenoffensive im Raum Kharkov. Die Russen hatten schon im Sinn, diesen Gebiet zu verlassen, weil das war nicht ihre Ziele, diesen Kharkov einzunehmen. Und sie hatten vorbereitet, bevor die Gegenoffensive von Ukraine, die haben bereits angefangen, ihre Truppen, ihr Material, es war ein enormes Munitionsdepot in Balaklaja, und wenn die Ukrainer angekommen sind, das war alles leer. Das heißt, dass während Tagen die Russen haben diese Depot entleert und die sind zurückgezogen. Als die Ukrainer, und ich glaube, das ist der amerikanische Nachrichtendienst, diesen Art Rückzug detektiert haben, und die haben das angetippt, die haben die Ukraine angetippt, und die Ukraine haben dann angegriffen. Aber es war leer, sozusagen. Also, es hat kaum Gefecht gegeben. Das einzige Sache, was die Russen gemacht haben, die haben diesen Gebiet, der total leer von russischen Truppen, die haben das als Feuerzone genommen. Das heißt, alle ukrainische Truppen, die da drin gekommen sind, wurde von Artillerie zerstört. Die Russen waren im Grunde genommen in der gleichen Situation wie bei der Schlangeninsel im Juni oder so. Die haben festgestellt, dass der Vorteil, diese Zone im Besitz zu haben, lohnte sich nicht, die Anstrengung für diese Zone zu verteidigen, weil die strategische Bedeutung war nicht so gut. Deshalb, die haben auch die Schlangeninsel, die haben die verlassen, und heute ist diese Insel immer noch leer, wurde auch nicht von den Ukrainern besetzt, weil das sind Gebiete, die überhaupt nichts bringen. Das bringt strategisch, operativ gar nichts. Und für den Russen, der Raum Kharkov war ungefähr das Gleiche. Und was man kaum sagt in unseren Medien, ist, dass seit einigen Wochen die Russen sind vorgezogen im Donbass, besonders haben jetzt sind im Raum Bachmut, Kramatorsk gestoßen, und im Prinzip, das war für Ukraine ein Erfolg, aber das war keine Misserfolg für den Russen sozusagen. Die Russen nehmen sehr wenig teil zu den Kampfhandlungen. Es geht vor allem um die Milizen des Donbass, die ihr eigenes Land auf ihr eigenes Land kämpfen sozusagen. Und das erklärt auch, warum die im Raum Donbass, die gehen sehr vorsichtig, weil diese Kämpfer vom Donbass, wie gesagt, das sind Milizler, das sind Soldaten, das sind keine Profisoldaten, das sind Leute aus der Bevölkerung. Und die kennen natürlich alle Dörfer, wo sie kämpfen. Die kennen diese Dörfer, die kennen die Leute, die haben zum Teil Familien in diesen Dörfern. Das heißt, die Bevölkerung, wo diese Kampfhandlungen stattfinden, die Bevölkerung ist nicht fremd zu diesen Truppen. Darum, die gehen sehr vorsichtig für sich selber, selbstverständlich, aber auch für die Bevölkerung. Das erklärt, was man sieht im Westen als eine Verlangsamung und Unfähigkeit der Führung und so weiter, ist im Prinzip eine ganz absichtliche Art, den Kampf zu führen. Man weiß, es wird Zeit dauern, aber man weiß, dass auf der anderen Seite die Ukrainer haben sehr hohe Verluste gehabt. Was man sieht jetzt im Donbass, das sind Truppen, die aus dem Raum Transsilvanien, das heißt Leute aus dem ganz westlichen Teil der Ukraine kämpfen, das sind zum Teil Reservisten. Man hat einige, haben den Vergleich gemacht mit dem ehemaligen Volkssturm am Ende des Dritten Reiches in Deutschland. Das heißt, das sind die letzten Leute, die fähig sind, ein Gewehr zu halten. Und junge Leute, ältere Leute, man hat diese Leute geschickt. Das heißt, diese Leute, die man nach Donbass schicken, die haben die Hoffnung, dass dank unserer Waffen, die würden Erfolg haben, aber im Grunde genommen, die haben keine Erfahrung des Kampfes, die sind nicht verhärtet für den Kampf und das gibt tatsächlich miserable Resultate. Ich glaube, wir haben hier nicht nur eine falsche Einschätzung der Nachrichtendienste, sondern auch die politische Einstellung ist falsch. Ich glaube, hier im Westen Dogmatismus und Ideologie hat einfach Vernunft überholt.
Sagt der Militär- und Geheimdienstexperte, Autor und Analyst Jacques Beau. Ich danke recht herzlich für das Gespräch.
Besten Dank.